So, willkommen hier zu einer erneuten Folge bei meinem Podcast Clever Investieren trotz jungem Alters, heute zur 11. Folge. Und heute haben wir mal etwas Besonderes, und zwar haben wir einen Gast. Und zwar den Giuseppe, vielleicht kennen ihn auch ein paar von euch von Instagram, Five Investment. Aber stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du so auf Instagram und auch privat?
Ja, vielen Dank, Luca, für die freundliche Einladung zunächst. Hallo, liebe Zuhörer, ich bin der Giuseppe Liuzzo, bin 35 Jahre jung, seit 2007 an die Börse, leidenschaftlich an die Börse. Genau, viele kennen mich über Instagram, dort unter dem Namen Five Investment und ja.
Okay, das ist gut. Du bist ja, wie gesagt, schon seit 2007 an der Börse, also du hast 13 Jahre Börsenerfahrung. Und unser heutiges Thema soll sein, wie fange ich an der Börse an und was gibt es für mich als Anfänger zu betrachten? Dann wollen wir vielleicht ein paar unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten vorstellen. Und dann will ich dich ganz gerne mal fragen, wie hast du damals angefangen an der Börse? Hast du gleich direkt in Aktien investiert oder erst in Fonds?
Ja, also 2007 war auch so eine ähnliche Situation wie jetzt, sag ich mal. Ja, das war Hochburg der Finanzkrise. Es kamen immer mehr Nachrichten in den Medien und so bin ich dann aufmerksam geworden, ja, am Aktienmarkt. Und ich bin damals direkt in Aktien gestartet, ja, und auch mit wenig Hintergrund, was ich heute anders machen würde. Und ja, heutzutage, sage ich mal, hat man auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch wenn sich das jetzt, sage ich mal, selten anhört. Aber ja, da hatte ich so keinen Lehrer, sage ich mal. Und alles bei doing it yourself in dem Prinzip, ja.
Ja, das ist richtig. Heute hat man ja auch immer aufpassen muss bei Social Media, weil viele Leute schreiben mir wirklich konstruktive Sachen und auch richtige Sachen auf Instagram zum Beispiel, aber auch auf YouTube, an die man sich wirklich halten kann. Und natürlich, man darf nie vergessen, man muss auch Bücher auch einfach lesen und lernen ist also mit, würde ich sagen, so das Wichtigste. Und man merkt ja auch immer wieder, es gibt ja hier, wie schreiben Sie es so schön schon in Amerika, die Robin Hood-Generation, die sich halt einfach hinsetzt und irgendwas kaufen über irgendeine App. Und da wollen wir halt so ein bisschen mit dem heutigen Podcast entgegenlenken, welche sinnvollen Möglichkeiten es gibt zum Investieren, auch schon im jungen Alter und vielleicht auch in unterschiedlichen Risikoklassen oder Stufen. So, dann aber bevor wir nochmal kurz drüber reden, hattest du da auch irgend so dann im Laufe der Zeitraum irgendwelche Vorbilder, nach denen du dich gehalten hast oder? Hast du
Ja,
irgendwie.
also Thema Börse, dann stößt man immer ganz schnell auf Warren Buffett, ja, der Meister der Märkte, und der hat ja, sag ich mal, in eine gewisse Weise uns ja vorgemacht. Der ist ja auch mit 11 angefangen, seine erste Aktie zu kaufen, ja, und mit Aktien zu handeln, und der hat das so gesehen in die Wiege gelegt bekommen. Das macht auch natürlich viel aus. Und das war so mein Vorbild, wo ich mich immer danach gerichtet habe. Auch sein Ansatz, ja, habe dann einiges über ihn gelesen, recherchiert. Ja, und das war so mein Vorbild. Also das Value Investing.
Ja, genau, das ist auch so ein Ansatz, den ich ganz gut finde. Ich meine, das Buch hast du ja, glaube ich, nicht gelesen, den wir uns schon mal drüber halten, der Intelligent Investor von Benjamin Graham, also den Mentor sozusagen oder den Lehrer von Warren Buffett. Und da steht ja auch eigentlich nicht mehr in der modernen Art des Value Investings drin, aber das sind ja auch die Grundzüge von Warren Buffett und da versuche ich mich auch dran zu halten. Also jetzt nicht. Natürlich hat sich Investieren heutzutage verändert, weil man auch nicht mehr so richtig sagen kann, was heißt jetzt Value, weil welchen Value hat zum Beispiel Amazon, außer die paar Lagerhallen. Aber da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Also, du hast ja vorhin schon angesprochen, wie du in der Börse angefangen hast und sag doch einfach mal, was würdest du den Leuten heute raten?
Also, was ich jetzt raten würde, ist, sich zu erkundigen, ja, eine gewisse ja, Expertise aneignen, in dem Sinne, dass man sich damit beschäftigt, ja, sich mal da durchliest in dem Thema Börse. Ja, und das würde ich dann entsprechend heute den jungen Investoren raten, ja.
Okay. Und würdest du dann aber sagen, dass man erstmal mit einem Musterdepot anfangen sollte oder tatsächlich gleich, wenn man sich Literatur durchgelesen hat, schon wirklich gleich mit seinem eigenen richtigen Geld handeln sollte? Also auf welcher Seite stehst du da, weil da gibt es ja immer die unterschiedlichsten Meinungen.
Definitiv, Musterdepot macht durchaus Sinn, ja, um sich auch dann entsprechend mit der Thematik sich vertraut zu machen. Ja, was ist ein Stop-Buy-Order, was ist ein Limit-Order und solche Geschichten. Ja, wenn man das dann entsprechend sag ich mal, Einzelaktien betreiben möchte, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte ein ETF besparen, was auch, sag ich mal, eine große Möglichkeit ist, dann kann man auch direkt schon anfangen, sag ich mal.
Okay, ja. Ja, das Problem, was ich für so ein bisschen mit Musterdepots sehe, ist, dass du halt vielleicht nicht so ernst damit umgehst, weil du es ist ja nicht dein Geld, was du da reinsteckst, sondern es ist ja einfach irgendwelche Zahlen, die virtuell sind und dass du dann vielleicht es nicht so richtig ernst nimmst und nicht so richtig lernst dadurch. Weißt du, was ich meine?
Ja, man muss sich das so vorstellen wie ein Formel-1-Auto, ja. Dass man, bevor man sich da reinsetzt und auf die Strecke geht, dass man erstmal einige Simulationen macht, um sich mit dem Cockpit und solche Geschichten vertraut zu machen, ja. Und weil wenn du dann auf die Strecke bist und du dich dann entsprechend noch erkundigen musst, wie funktioniert das und das, dann kann das sehr kostspielig sein.
Ja, das ist ein schöner Vergleich. Okay, dann hatten wir es ja vorhin schon angesprochen, Einzelaktien, ETFs. Und was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt nochmal neu an der Börse anfangen würdest? Würdest du dann erstmal mit einem Sparplan anfangen auf ETFs oder würdest du schon so ein bisschen Mix machen? Wie würdest du heute da rangehen?
Also als Anfänger, sag ich mal, oder ja, Beginner in dem Sinne, würde ich jeden raten, ETFs zu besparen. Ja, ETFs sind eine sehr coole und einfache Möglichkeit. Ja, man braucht auch nicht viel Aufwand und dass man sich einige ETFs raussucht, Aktien-ETFs, in dementsprechend, dass man sich dann ein Depot zusammen erstellt und das Thema, sage ich mal, ist auch nicht zeitintensiv. Und also zum Starten definitiv ETFs. Man hat da auch heutzutage sehr gute Möglichkeiten. Und wenn man sich dann, sage ich mal, mit dem Thema ein bisschen besser beschäftigt oder auskennt, dann würde ich in Einzelaktien investieren. Einzelaktien bieten dann entsprechend auch viel mehr Möglichkeiten. Je nachdem, welchen Startkapital ich dann mitbringe, ja. Wenn ich jetzt, sag ich mal, kleine Kontogröße habe, dann definitiv ETFs und ab größere Konten, sage ich mal, 50.000 aufwärts, dann würde ich schon mit Einzelaktien anfangen. Wobei man sagen muss, dass man heutzutage, finde ich, absolut eine coole Sache, dass man Aktien auch besparen kann, ja.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und würdest du dann irgend so eine spezielle Gewichtung machen, auch bei den ETFs, wenn wir jetzt nochmal kurz bei den ETFs bleiben und gleich auf die Aktien übergehen, würdest du sagen, 70% der Sektor, 30% der Sektor, weil man sieht ja immer Emerging Markets, MSCI World, oder würdest du wirklich sagen, dass man sich da persönlich darauf einlassen muss, wie viel Risiko man gehen will und wie breit gestreut man gehen will, oder? Sagst du für den Anfang 70% MSCI World, 30% Emerging Markets oder sowas? Bist du da ein Fan von oder willst du einfach sagen, es soll jeder individuell mit sich ausmachen?
Definitiv. Also diese Sichtweise kann ich nur zustimmen. Früher oder viele Experten raten dazu, dass man sagt 100 minus Alter, ja, und diese Summe oder diese Angabe sollte dann dein Aktiengewichtung sein. Dementsprechend, wenn ich jetzt 100 minus 20, 20 Jahre, ja, und wäre 80%, dann entsprechen meine Aktienquote, Aktiengewichtung, den Rest, die 20% würde ich dann in Rohstoffe und Anleihen mit beimischen, ja. Heutzutage ist es nicht mehr so, ja. Ich würde 100% in Aktien, wenn dann überhaupt, investieren und auch breit aufgestellt. Das heißt, MSCI World und Emerging Markets würde ich da mit reinnehmen. Und der Anteil würde ich, weil durch die Globalisierung, sage ich mal, würde ich den Anteil auf 50-50 mittlerweile schon aufstocken. Genau.
Ja, und dann kann man ja, je nachdem, wie viel Zeit man da reinstecken will, kann man dann auch wieder in einzelne Branchen investieren mit ETFs. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich habe jetzt hier auf Instagram, war ja in den letzten Wochen immer so die Diskussion mit Impfstofffirmen. Jetzt BioNTech oder irgendwelche anderen Firmen. Und da habe ich mir gedacht, warum schießt ihr euch denn auf eine spezielle Firma erstmal ein? Weil natürlich sind da extrem hohe Renditen zu erwarten, wenn man genau die richtige Firma erwischt. Aber bei einem Thema wie einem Impfstoff für Corona, was finde ich nochmal was anderes ist als zum Beispiel Elektromobilität oder allgemein größere Sparten, ist es viel schwieriger, eine richtige Firma rauszufinden, die dann wirklich als erstes einen Impfstoff entwickelt. Und da habe ich mir dann gedacht, also ich habe am Anfang der Corona-Phase habe ich angefangen, in den MSCI World Healthcare zu investieren. Und wahrscheinlich, auch wenn ein Impfstoff rauskommt, werde ich niemals so viel Rendite mit diesem ETF machen, wie wenn einer in genau die Firma investiert hat, die den ersten Impfstoff herausbringt. Aber ich werde ja trotzdem davon profitieren, dass der erste Impfstoff auf den Markt gebracht wird. Und das finde ich einfach diesen riesen Vorteil von ETFs, dass man zwar nicht von einzelnen Aktien profitiert, aber du profitierst vom Markt im Ganzen und musst nicht auf eine Aktie wetten, sondern kannst einfach auf die Branche wetten. Und wenn die Branche explodiert, dann kann es dir egal sein, ob die oder die Aktie explodiert, weil du hast ja das Gesamtpaket. Und das finde ich einfach den großen Vorteil bei ETFs.
Ganz genau, ganz genau. Also deswegen sind auch ETFs momentan so attraktiv. Ja, Zeit, erstmal ist das die Zeit, die man da investieren muss, sehr, sehr gering. Und du hast eine breite Streuung. Und das ist definitiv der Fall, ja. In Einzelaktien müsste man dann schon ins Detail gehen,
Ja.
sich auch mal ein bisschen Geschäftszahlen angucken, Geschäftsberichte lesen können. Das erfordert schon ein bisschen eine gewisse Expertise, ist nicht so kompliziert. Ja. Letztendlich braucht man nur einen logischen Menschenverstand und einen Taschenrechner. Aber das ist ja dementsprechend so ein bisschen für Fortgeschrittene, ja.
Ja, dann machen wir gleich mal da weiter bei Einzelaktien. Welche Strategie würdest du da für den Anfang bevorzugen? Also die eine Strategie, die wir ja schon angesprochen haben, ist Value Investing. Also ich kaufe Firmen, die im Moment unterbewertet sind, aber trotzdem bekannt sind, einen Burggraben haben, wie es Warren Buffett so schön sagt, und einfach sehr gute Zahlen haben. Dann haben wir vielleicht noch die eine Strategie mit Dividenden, eine Dividendenstrategie, dass ich mir ist egal, ist, wie die Kurse verlaufen, sondern ich kaufe einfach Firmen, die hohe Dividenden zahlen. Und dann haben wir noch die Wachstumsstrategie. Welche Strategie würdest du da einem Anfänger an der Börse raten, der jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, erst Erfahrungen gemacht hat mit ETFs und jetzt sich so langsam in den Einzelaktienmarkt bewegen will?
Ja, die Frage ist sehr, sehr gut. Echt eine schöne Frage. Das kommt drauf an, was ist man oder was sind so die Ziele? Ja, was sind so meine Ziele? Wenn meine Ziele sind, ich habe jetzt ein Depot, sage ich mal, von 50.000 Euro, ja, und ich möchte Einnahmen generieren, dann stetige Einnahmen, monatliche Einnahmen. Dann ist es natürlich die Dividendenstrategie, ist durchaus angebracht, Ja, möchte ich mein Depot schützen vor Inflation oder sonstiges, dann ist natürlich die Value-Strategie sehr, sehr gut angebracht. Ja, und setze ich auf Wachstum oder auf Rendite. In den letzten Jahren haben ja die Wachstumaktien richtig gut performt, richtig, richtig gut. Dann ist natürlich Wachstumaktien das Perfekte, ja. So wie ich das heutzutage mache, ich mache dann eine Mischung aus diese drei,
Genau, ja.
weil du natürlich, du hast zwei Optionen an die Börse. Du hast die Option zu spekulieren, ja. Das heißt, auf Firmen zu setzen, die heutzutage nicht profitabel sind, aber vielleicht in die Zukunft, ja, profitabel werden. Siehe Beispiel Tesla. Und dass man sagt, okay, ich kaufe mich jetzt in diese Firma ein, ja, und entsprechend spekuliere durch das Unternehmen, dass irgendwann mal profitabel wird. Und wenn die Firma wächst und profitabel wird, haben natürlich die Aktionäre auch was davon, weil der Preis dann entsprechend auch mitzieht. Oder ich habe die Möglichkeit zu investieren, dass ich sage, okay, ich investiere 50.000 Euro, ja, in unterschiedliche Aktien, generiere dadurch Einnahmen und diese Einnahmen kann ich dann frei verwenden, entweder für was anderes oder für privaten Zweck
Ja.
oder ich reinvestiere sie und nutze natürlich den Zinseffekt. Was natürlich heutzutage richtig geil ist, sage ich mal so,
Ja, genau, ja.
muss ich sagen. Und ja, heutzutage, so um das jetzt zum Abschluss zu bringen, kommst du nicht an diese drei Strategien vorbei. Ja, man sollte die alle drei so ein bisschen im Depot haben. So eine gewisse Depotstruktur sollte man schon haben. Und nicht einfach wild irgendwelche Aktien sich in Depot legen, ohne irgendwelche Ziele mit dem Unternehmen zu haben, weil letztendlich, was kaufe ich da? Ich kaufe ja Anteile an ein Unternehmen und
Ja.
dann sollte ich mich schon damit so ein bisschen beschäftigen oder auskennen.
Ja, dann würde ich noch ganz gern was sagen zu den drei Strategien. Also was ich bei im Social Media mal ganz gern oder was man da oft sieht bei Dividendenstrategien oder bei Dividendenaktien, dass man definitiv Dividenden nicht mit Zinsen vergleichen darf. Weil das große Problem ist bei Dividenden, die sind ja immer noch gewinnabhängig. Das ist nicht, wie wenn du vor 20 Jahren zur Sparkasse gegangen bist und 2,5 festverzinsliches Wertpapier gekauft hast oder 2,5% festverzinsliches Wertpapier, sondern die Dividenden sind gewinnabhängig und wenn der Gewinn zurückgeht, wie es in der Corona-Krise, geht dementsprechend natürlich auch die Dividende zurück. Und ich habe ja
Genau,
mal, ja, sag du?
das ist genau jetzt der Fall an einige Ölaktien, ja.
Shell wollte ich genau
Und
gerade das Beispiel bringen, ja.
eine Dividendenrendite in dem Sinne, das stimmt, das ersetzt nicht die Zinsen, ja. Aber das ist dann entsprechend, um welche Höhe ich da auszahle. Wenn ich jetzt
Ja.
eine Ausschüttungsquote der Gewinne von 80, 90% habe, dann sind natürlich diese Firmen können natürlich als erstes davon gefährdet sein, ja, dass man sagt, okay, ich kürze die Ausgaben, ich reduziere die Ausschüttung auf nur noch 30% und das andere, die 60%, halte ich als Cash-Reserve oder tilge dann entsprechend die Verschuldung. Ja.
Genau.
Und ein anderen Unternehmen, der nur von seinen Gewinnen nur, sage ich mal, 30% ausschüttet, und die restlichen 70 wieder in das Geschäft reinvestiert und kann dann entsprechend die Dividende um 10 oder 15, 20% jährlich erhöhen, ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Und natürlich am Anfang ist es sehr wenig,
Ja.
was da ausgeschüttet wird. Aber im Laufe der Zeit nimmt das eine exponentielle Beschleunigung, die wir uns gar nicht dann entsprechend vorstellen können,
Ja,
ja.
genau. Dann würde ich noch ganz gerne was zu den Value-Aktien sagen. Also die typischen Value-Aktien sind wahrscheinlich so Coca-Cola, McDonald's. Und das ist das Problem, dass ja Value-Aktien vor allem jetzt durch die Corona-Krise stark betroffen sind, da diese zumeist prozyklisch sind. Also wenn die Wirtschaft runtergeht, dann gehen diese Aktien dementsprechend auch runter. Was man jetzt zum Beispiel bei Apple oder Amazon nicht sehen konnte. Man hatte zwar diesen Einbruch an der Börse, aber es war einfach wirklich einfach die Panik von den Leuten, aber die sind ja exponentiell gestiegen. Und von diesen Value-Aktien, die man ganz klassisch kennt, die auch nicht Donald Trump, sondern Warren Buffett in seinem Depot hat, dann sieht man ja auch in Coca-Cola oder auch die Banken, die er in seinem Depot hatte, haben sich nicht so stark erholt. Und natürlich muss man jetzt wieder darauf berücksichtigen, wer Präsident wird. Wenn Joe Biden Präsident wird, dann wird die Wirtschaft wahrscheinlich durch dieses enorme Konjunkturpaket, was veröffentlicht wird oder was die Demokraten durchsetzen wollen, dann profitieren davon wieder vor allem die prozyklischen Unternehmen und dann profitieren wieder die Value-Aktien. Also bei Value-Aktien, finde ich, muss man vor allem immer das politische Geschehen mit im Hinterkopf haben, da diese einfach stark von der Konjunktur abhängig sind.
Ja, das stimmt. Aber was wir jetzt auch an den Märkten sehen oder beobachten können, das ist ein Sturm auf Technologieaktien.
Ja.
Ja, das ist momentan nur ein Sektor, der das Ganze, sage ich mal, vorweg mitzieht. Das ist in dem Sinne so eine Hype entstanden an Technologieaktien und für die Zukunft das ist gar nicht mehr normal, ja. Der Nasdaq, der macht ein neues Hoch nach dem anderen,
Ja, und auch der
ohne.
S&P 500 ist so stark übergewichtet im Technologiesektor, ist auch der Wahnsinn.
Ja, und genau. Und auf solche Sachen müsste man jetzt besonders darauf achten, weil ich denke nicht, dass es lange gut gehen wird, ja.
Ja.
Es gibt jetzt auch schon in diesem Sektor auch viele Überbewertungen. Und
Ja.
darin sehe ich wieder einen Vorteil an Value-Aktien, die
Ja.
momentan, wie Warren Buffett sagt, ja, kaufe, wenn Blut auf die Straße ist, dass man sich da jetzt günstig einkaufen kann.
Ja.
Ja, und dass man da, sage ich mal, wenn man sagt, okay, ich habe noch 30, 40 Jahre bis zur Rente oder bis zu meine Ziele, ja, dann ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt.
Dazu ganz passend. Morgan Stanley hat letzte Woche eine Prognose rausgebracht und haben sie gesagt, if there's a plunge in the US Stock Market, also wenn da eine Delle in dem US-Aktienmarkt vor den Wahlen sind, dann soll man vor allem US-amerikanische Value-Aktien kaufen, weil diese einfach nach den US-Wahlen, wenn die ersten Streitigkeiten rum sind und dann wirklich feststeht, wer Präsident ist, da dann einfach die Wirtschaft so beflügelt wird, entweder durch Deregulierung von Donald Trump oder dieses enorme Konjunkturpaket von den Demokraten, dass dann einfach die Value-Aktien performen werden, weil die Wirtschaft einfach wieder hochgeht. Und dann sind wir wieder genau bei deinem Punkt oder dem Punkt von Warren Buffett, dass wenn die Wirtschaft schlecht ist, Value-Aktien kaufen, weil die zumeist ja einfach sehr gut auch aufgestellt sind und auch mal ein, zwei Jahre in einer Krise überleben können. Weil das ist ja genau der Sinn von Value-Aktien. Du hast was in der Firma drinstecken.
Ja, und ich bin auch noch so eher ausgerichtet, bin ich, dass ich konzentriere mich nicht, was, okay, gut, was in ein, zwei Jahren vielleicht sein kann, ja, aber die Zukunft herzusagen, ist natürlich schwer.
Ja.
Natürlich versucht der Mensch immer Vorhersagen zu treffen oder ja, festzulegen, ist natürlich schwer, aber ich konzentriere mich auf gerade jetzt, welche Firmen trotz Corona, und da gibt es einige, fahren trotzdem Gewinne. Und das ist am Ende des Tages ist das, was zählt. Ich
Ja.
konzentriere mich auf Unternehmen, die entsprechend Einnahmen generieren, ja. Und unabhängig von einer Wirtschaftskrise oder von Corona-Pandemie, ja, können wir sagen, dass Procter & Gamble oder Johnson & Johnson sag ich mal, ihre Gewinne immer gemacht haben und sogar die Dividende erhöht haben in Krisezeiten. Das kann zum Beispiel, das können nicht viele. Und auch solche Werte, die ständig Einnahmen generieren, das ist natürlich, da muss man Ausschau halten.
Ja,
Ja, weil wenn man das so jetzt so ein bisschen vergleicht, ja, und man muss sich so vorstellen, ich kaufe mir eine Immobilie, ich stecke da Mieter rein, setze Mieter rein, aber die zahlen mir noch keine Miete, vielleicht für die Zukunft. In der Zukunft gehe ich davon aus, dass ich da Miete kriegen kann, könnte. Macht keiner. Macht keiner. Und genauso ist es bei Aktien auch. Sag mal, mit dieser Sichtweise sollte man da so ein bisschen auch rangehen. Ja, ich kaufe mir ein Unternehmen im Depot, ja, möchte Einnahmen generieren. Und dann schaue ich auch ganz gerne so auch die letzten zwei Geschäftsberichte. Ja, sind da Einnahmen generiert worden? Wenn ja, konnte man die auch steigern? Ja, und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, ja.
Ja, und was ich würde jetzt gerne abschließendes Wort fürs Value Investing machen, worauf man heutzutage auch ein bisschen schauen muss, du hast ja auch schon angesprochen mit den Tech-Aktien. Heutzutage ist es aber auch einfach nicht mehr so leicht zu sagen, was ist jetzt Value? Weil zu den Zeiten von Benjamin Graham, der Value Investing sozusagen geprägt hat oder erfunden hat, der hat Anfang des 19. Jahrh des 20. Jahrhunderts gelebt. Und wenn du halt zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, waren halt einfach die großen Player an der Börse, Bahnlinien und Bahnunternehmen, also Zugunternehmen. Und wenn du halt 20.000 Kilometer Bahnstrecke hattest, dann hattest du die und konntest die sagen, wie viel ein Kilometer Bahnlinie wert ist. Und heutzutage kannst du schwer sagen, bei den Firmen wie Apple zum Beispiel, oder bei Apple geht es noch, aber bei anderen Firmen, was sind jetzt die Daten wert? Was ist das wert? Weil du kannst es ja nicht beziffern, welchen Wert es hat, wie bei 5 Millionen Cash auf dem Konto, wenn du den Punkt verstehst, was ich meine.
Ja, genau. Kann ich ganz genau nachvollziehen. Ja, das ist halt schwierig. Es geht auch um solche Unternehmen, die, sag ich mal, eine Software als Dienstleistung haben.
Ja.
Ja, die kannst du auch ganz schlecht entsprechend bewerten. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Ja,
Und dementsprechend
genau.
hat sich aber Warren Buffett auch in den letzten Jahren seine Investmentstrategie weiterentwickelt. Also man muss ja nur den Kauf jetzt von Snowflake anschauen. Das ist ja kein Value Investing mehr, was er da betrieben hat. Also kein klassisches.
Genau. Und in dem Sinne, wie gesagt, eine gute Depotstruktur zu haben, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich einen gewissen Anteil an Value-Aktien, ja, wo ich oder Dividendenstrategie, wo ich dort Einnahmen generiere und das andere Anteil dann entsprechende Wachstumsaktien.
Genau,
Ja,
ja.
weil die sind nicht mehr wegzudenken, dass man sagt, okay, ich streue mich dagegen. Ja, weil dann verpasst man schon. Am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, dass man auch da eine gewisse Rendite erzielt.
Ja.
Ja, sollte unser Ziel sein. Und die sind natürlich sehr, sehr hilfreich. Natürlich kann das sehr, sehr gefährlich werden, wenn da einmal die Tech-Blase platzt, weil
Ja.
wir haben ja gesehen, was die Dotcom-Blase dann entsprechend mit sich gebracht hat. Ist natürlich sehr gefährlich, ja, man muss da auch so ein bisschen Ausschau halten, aber ja, ohne eine Technologieaktie im Depot ist es heutzutage gar nicht mehr wegzudenken.
Ja, wobei so viele sehen so immer Parallelen, aber wenn man im Moment so ein bisschen die KGVs auch vergleicht, jetzt vielleicht nicht von allen Firmen, aber von den meisten Firmen, dann sind die noch nicht auf so einem krassen Niveau wie 2000, 2001, 2002. Also ich glaube, da, damals waren ja die KGVs 100, 120, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, es gab auch, aktuell haben wir auch Firmen, die ein KGV von 45, 50 haben. Das
Ja.
ist natürlich entsprechend viel. Ja, und aber dieses klassische KGV wird auch nicht mehr so
Ja,
angewendet
genau.
und es ist auch nicht mehr aussagekräftig. Ja,
Ja.
vielmehr richtet man sich auf den Enterprise Value zu den zu den Umsatz entsprechend, ja, aber das wäre dann entsprechend detaillierter einzugehen in der Thematik. Vielleicht können wir das dann auch demnächst auf eine weitere Folge dann entsprechend verfeinern.
Da könnten wir dann auch mal sagen, welche Strategien wir persönlich jetzt fahren und dann mal genauer drauf eingehen. Sondern hätte ich jetzt noch zwei, drei Fragen an dich. Ab welchem Alter würdest du denn einem Jugendlichen raten oder einem Studenten, wann er anfangen soll zu investieren?
Sobald, das ist ganz einfach, sobald Einnahmen generiert werden, in dem Sinne, wenn ich irgendwo einen Minijob habe, Zeitung austeile, ja, und dass man da jetzt schon vorsorgt, dass man sagt, okay, angenommen, ich verdiene 500 Euro durch Zeitung austragen oder noch ein paar Kleinigkeiten, ja, dann würde ich sagen, okay, man muss ein Spaßkonto haben, dass man sagt, eine gewisse Summe steht mir zur Verfügung für, ja, um Spaß zu haben. Und eine gewisse Summe lege ich dann weg und lasse für mich arbeiten. Weil das Schöne daran ist, ja, dass der Mensch irgendwann nur 8 bis 10 Stunden am Tag arbeiten kann, aber dein Geld ruht um die Uhr.
Ja,
Ja, und
und
diesen Konzept sollte man so ein bisschen verstehen. Natürlich ist es schwierig, ja, da hat man alles andere im Kopf, ja, sobald oder wenn man gerade so jung ist, ja. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann stehen da ja die Türe offen in eine bessere und flexiblere Zukunft, ja.
ja, das muss sagen, auch in meinem Freundeskreis oder allgemein in meiner Schule finde ich es immer ein bisschen schade, weil ich finde es echt erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich in meiner Klasse oder in meinen Klassen arbeiten. Also echt viele Leute haben einen Minijob oder mehr als einen Minijob und verdienen auch echt für einen Schüler, haben viel Geld zur Verfügung, aber hauen halt alles raus. Jeden Monat neue Schuhe für 200, 300 Euro, neue Kleidung für 300, 400 Euro und das finde ich halt nicht so gut. Ich meine, ich kaufe mir auch mal ganz gern neue Schuhe, aber ab einem gewissen Level, finde ich, braucht man sowas dann nicht mehr und man sollte dann auch mal an seine Zukunft denken. Und deswegen mache ich hier auch meinen Podcast, mache ich auch Instagram, um einfach mal zu zeigen, dass es auch im jungen Alter schon geht, sich für die, für sein, wenn man 40, 50 Jahre schon vorzusorgen. Und das
Ja,
betrachte
gerade dann,
ich, ja.
wenn man relativ jung ist, dass man da anfängt, sage ich mal, mit kleinen Beträgen, ja, reichen schon aus. Wenn man sagt, okay, ich fange erstmal mit 25 und je nachdem, wenn ich dann mein Einkommen steigern kann, ich dann entsprechend die Möglichkeit habe, mehr wegzulegen oder mehr für mich arbeiten zu lassen, dann muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt mit 20 anfange, ja, und ich bin dann irgendwann Mitte 30, dann ist das Thema Geldanlage so gut wie abgeschlossen. Was man da, sag ich mal, an Potenzial hat, ja,
Ja.
durch das Zinseffekt. Und noch cooler finde ich, ja, oder was ich, deswegen liebe ich, sag ich mal, die Dividendenstrategie, dass man Einnahmen generiert und diese dann entsprechend wieder reinvestieren kann. Und
Ja.
irgendwann ist es so ein geschlossener Kreislauf, ja, und es wird ja zunehmend immer mehr, ja.
Ja.
Und das Einzige, was man mit sich bringen sollte, ist Geduld zu haben
Das ist
und
richtig.
einfach am Ball zu bleiben. Das,
Und auch nicht frustriert sein, wenn man mal einen Verlust erzielt, weil das ist ganz normal.
das gehört dazu, es gehört
Sonst
dazu.
wäre jeder in der Börse Millionär.
Genau, als ich damals angefangen habe, war das so dreimal schlafen oder viermal schlafen und beim fünften Mal bin ich schon Millionär. Das funktioniert aber Geldanlage so nicht. Ja, natürlich lässt man sich aber ganz schnell von den Geschichten ableiten. Ja, wenn einer von 1000 das geschafft hat, ja, dann ist man natürlich begeistert. Aber Geldanlage in dem Sinne funktioniert aus meiner Sicht anders. Und diejenigen, die das uns schon vorgemacht haben, ja, und auch stabil heute, sage ich mal, eine schöne Rente oder seit 10 Jahren nicht mehr berufstätig sind, sage ich mal, die haben diesen Weg gemacht, ja. Und Geduld, Ausdauer, das ist so, was man mit sich bringen sollte, und Zielstrebigkeit, ja. Wenn du
Ja.
diese drei Punkte vereinen kannst, dann spricht da nichts gegen, oder dann ist der Erfolg schon vorprogrammiert.
Das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Wie gesagt, wir können gerne, ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal ein, zwei Folgen aufnehmen können oder wenn du willst, zum Thema, welche Investmentstrategien wir verfolgen oder auf was man schauen sollte bei den Kennzahlen zum Beispiel, die du vorhin angesprochen hast. Würde ich mich sehr freuen, wenn es nochmal klappen würde. Und dann bedanke ich mich jetzt bei dir, dass es bei dir geklappt hat. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder, wenn es heißt, clever investieren, trotz jungen Alters. Tschüss.
Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.